Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, der meistgehörte Wildkräuter-Podcast im deutschsprachigen Raum. Für alle, die mehr über Wildpflanzen erfahren wollen. Wir sind Melanie Göderiken und
Mo Röttgen, ausgebildete Wildpflanzenexpertinnen, Autorinnen und Dozentinnen. In unserem Wildkräuter-Podcast erfährst du, wie man sich ganzjährig und unkompliziert mit Wildpflanzen selbst versorgt. Wer uns zuhört, kann buchstäblich viel vom Wegesrand mitnehmen und in der wilden Küche, der Heilanwendung, in der Kosmetik und für mehr Wohlbefinden einsetzen.
Bei uns hörst du fundiertes Hintergrundwissen zu den Wildpflanzen, bekommst Impulse für verschiedenste Verwendungsmöglichkeiten und wir führen Interviews mit renommierten Expertinnen, damit du das wertvolle Wissen über unsere Wildpflanzen sicher und alltagstauglich für ein gesundes und nachhaltiges Leben nutzen kannst.
Unsere Vision, gemeinsam die Wildpflanzen in den Fokus zu rücken und das Wissen um ihre wertvolle Kraft voll aufblühen zu lassen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Heute machen wir einen kleinen Ausflug in die Ernährung. Und zwar haben wir heute eine Folge zum Thema, was kann ich überhaupt noch essen, wie versteckte Zusätze unsere Gesundheit beeinflussen und wie du dich schützen kannst. Und dafür habe ich eine ganz wunderbare Gesprächspartnerin hier im Podcast. Ich freue mich sehr, dass Dr. Andrea Flemmer bei uns ist. Sie ist promovierte Diplom-Biologin, Ernährungswissenschaftlerin und eine der bekanntesten deutschen Autorinnen im Bereich Gesundheit, Umwelt und Ernährung. Seit vielen Jahrzehnten widmet sie sich wirklich unermüdlich in Vorträgen, wissenschaftlichen Veröffentlichungen. In über 47, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, in über 47 veröffentlichten Fachbüchern, dem großen Thema, wie können wir gesund und natürlich leben. Und bereits 91 erschien ihr erstes Buch, ein fröhliches Wörterbuch Umweltschutz, und bis heute ist das Engagement für Umweltbildung wirklich ungebrochen. Und für ihren Einsatz wurde sie auch 2002 mit dem Neuberger Umweltpreis ausgezeichnet. Also ob es jetzt um Ernährung geht, gesunde Ernährung, natürliche Heilmethoden oder Umweltbewusstsein geht, Dr. Flemmer liefert wirklich sehr fundierte, aber auch verständliche und praxisnahe Informationen, die direkt in den Alltag übertragbar sind. Und in unserem Gespräch heute tauchen wir eben ein in das Thema Schadstoffe in Lebensmitteln. Auch dazu hat sie ein Buch geschrieben, nämlich Was kann ich überhaupt noch essen? Und dabei schauen wir eben auch auf die Rolle von Wildpflanzen und wie sie uns unterstützen können, eben natürlicher zu leben und weniger Schadstoffe zu uns zu nehmen. Frau Dr. Flemmer, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute Zeit für uns haben. Herzlich willkommen hier im Podcast.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich möchte, bevor wir gleich in dieses Thema ganz tief eintauchen, mal eben ein paar Zahlen nennen, die mich wirklich sehr im negativen Sinne beeindruckt haben, weil das auch neu für mich ist. 18 Kilo chemische Zusatzstoffe nimmt ein Durchschnittserwachsener in Deutschland pro Jahr zu sich. 18 Kilo chemische Zusatzstoffe, das ist eine Zahl, die mich wirklich schockiert hat. 7.500 zugelassene Zusatzstoffe gibt es. Das wird ja immer mehr, ne?
Ja, ja.
Und technische Hilfsstoffe, die brauchen auch gar nicht gekennzeichnet werden. Das finde ich auch sehr interessant. Frau Dr. Flemmer, möchten Sie mal ganz kurz, weil das finde ich total spannend, so ein bisschen was über sich selbst erzählen, sich vorstellen, wie sind Sie zu diesem Thema gekommen? Weil Sie widmen Ihr Leben ja genau diesen Themen, gesunde Ernährung, wie halte ich mich gesund, Umweltbildung, und das, ja, es ist einfach ja ein wahnsinniges Engagement, was Sie da zeigen. Wie sind Sie dazu gekommen, und wenn Sie sich einfach nur mal so ganz kurz vorstellen möchten und was Sie so antreibt?
Ja, also ich habe schon in der Schule begonnen, da habe ich Facharbeit damals über Pestizide geschrieben. Damals war das DDT in aller Munde. Also das als, galt als der super Gefahrenstoff, was er ja auch ist.
Ja.
Und es gibt ja immer noch Länder, die das nutzen, so ist es ja nicht. Und dieses, da habe ich damals den Stummen Frühling von der Rachel Carson gelesen.
Ja.
Und die beschreibt so schön eben, was mit DDT alles angerichtet wird. Und für mich war, also ich habe damals einen Hund gehabt, einen Foxel, und bin mit dem gern spazieren gegangen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt da spazieren gehe und keinen Vogel mehr singen höre, ist ja Horror. Und dann wollte ich eben im, ja, für mich gibt es ein großes Problem noch, das ist das mit dem, dass der Mensch einfach keinen Frieden halten kann, wie man täglich in den Nachrichten hören kann. Und dann haben wir gedacht, kann ich dagegen was machen? Dachte ich mir, na, habe ich keine Möglichkeit gesehen. Dann dachte ich, gut, dann probiere ich es im Umweltschutz. Und habe Biologie studiert, um einfach überhaupt zu lernen, was ich schütze. Weil es nützt ja nichts, wenn ich die einzelnen Lebewesen nicht kenne und so, die da geschützt werden sollen. Und ich lese, das macht das kaputt, das macht jenes kaputt. Und ich weiß überhaupt nicht, was für Auswirkungen das hat. Und ja, im Biologiestudium lernt man das wirklich. Und kam natürlich dazu, Mikrobiologie hat mich dann sehr fasziniert. Aber naja, dann gab es die Vorlesung Umwelttechnologie an der Uni und da haben wir dann gelernt, dass das größte Problem im Umweltschutz die Überbevölkerung ist. Das kam dann auch noch hinzu und naja, Facharbeit habe ich dann über Chironomiden geschrieben. Das sind Zugmücken und Zugmücken, die kennt jeder, weil wenn man im Herbst rausgeht und dann so Mückenschwärme sieht, durch die man hindurchwandern kann, ohne dass man gestochen wird, das sind die Chironomiden. Und in meinen Augen, wenn man in irgendwelche Weiher oder sowas nicht Pestizide reinkippt, wenn man dort die Stechmücken vermutet, sondern die Zugmücken anreichert, dann könnte man sich echt helfen, ohne dass man die ganzen Gewässer vergiftet und Fischsterben verursacht. Ja, das war's. Dann habe ich promoviert. Das war allerdings dann in der Lebensmitteltechnologie. Im Umweltschutz gab's da, habe ich da keine Möglichkeit gefunden. Und dann bin ich danach, nach der Promotion, habe ich als kommunale Umweltbeauftragte angefangen. Und da konnte ich dann wunderbar das Ganze ausliefern, mein Förderprogramm zur Energieeinsparung geschrieben. Das hat mich dann immer kopfschütteln lassen, wenn ich so bei der letzten Regierung so alle möglichen Energieeinsparungen gehört habe.
Ja.
Naja, und dann habe ich Umwelttage veranstaltet und also und Artenschutz gehört halt einfach da dazu. Dann habe ich an der Volkshochschule angefangen, hat der Kollege mich angerufen. Er hat den Auftrag für Neubiberg, das Ökologieprogramm zu schreiben, ob ich nicht Lust hätte mitzumachen. Hatte ich, dann habe ich so schön, so wie Sie so sagen, diese ja, Spaziergänge oder diese, dass man so auf ja, Wildpflanzen sucht.
Ja.
Das habe ich dann als Kurs immer wieder angeboten.
Ach ja,
Also
toll.
da gab es den Sepp Ott damals, der da sehr bekannt war und der hat, ist also immer rausgegangen mit den Leuten und hat so, ja, also ich fand das ganz toll, was der so gemacht hat und da hat man eben gelernt auch, wo wichtige Pflanzen, die so ja bei Naturheilverfahren helfen. Und also ich fand es toll und habe es ihm immer wieder angeboten, jedes Semester immer wieder und die sind auch immer zustande gekommen.
Ja,
Also
toll.
das war jetzt nichts, was, weil sonst, wie ich damals angefangen habe mit meinem Kollegen, haben wir so Vorträge angeboten und da waren dann immer so 2 bis 3 Besucher. Und Dann sind wir zusammen essen gegangen und das war's. Aber ja, dann hat er mich gefragt, ob ich denn das nicht übernehmen will. Er hat irgendwann dann die Nase voll gehabt und dann, ja, dann habe ausgerechnet, ich habe den ersten Renner verursacht mit meinem Vortrag, was kann ich überhaupt noch essen? Und das war jetzt das Buch, ja, das kam damals als Vortrag. Und ich habe das dann mit gewürzt, also mit zum Beispiel einem fünften Aggregatzustand von Wasser, also noch flüssig und gefroren, gasförmig. Ja, na, kann man als vierten sagen, das war dann für mich holländische Tomate. Den Vortrag kann man wunderbar würzen mit solchen Sachen und dadurch habe ich ihn gern gehalten. Den war im ganzen Landkreis München, überall habe ich den Vortrag gehalten. Das war also unser richtig erster Erfolg oder mein richtig erster Erfolg an der
Ja.
Volkshochschule. Und ja, und das habe ich ihm begleitend zu meiner Tätigkeit als Umweltbeauftragte immer gemacht. Und bis vor 2 oder 3 Jahren hat dann die Volkshochschulleitung gewechselt. Und die neue Leiterin wollte das dann selber machen. Ja, dann habe ich mal überlegt, wo probiere ich es an anderen Volkshochschulen. Dann habe ich mir gedacht, ich bin also mit meinem Buch und mit meinem Artikelschreiben genug beschäftigt. Also,
Das glaube ich.
und dann da habe ich sein lassen, mich da weiter zu bewerben. Ja, das ist so seitdem ich dann ja als Umweltbeauftragte aufgehört habe, da habe ich halt dann angefangen oder mein nächstes Buch geschrieben, mein erstes, das Sie ja schon erwähnt haben, das Fröhliche Wörterbuch Umwelt vor 2 Jahren. Ein Buch, das sich über die Gegner vom Umweltschutz lustig macht. Und das war auch mein, ja, bislang erfolgreichstes Buch. Also momentan ist das Neustart für die Nieren. Das ist kommt auch noch in dieselbe Höhe, weil Bücher lassen sich leider nicht mehr so gut verkaufen. Das ist ein schwieriges Geschäft geworden.
Also Sie haben wirklich sehr spannende Bücher und ich finde es sehr interessant, dass dieses Buch ja vor mehr als 30 Jahren herauskam und es ist
Ja.
immer noch so top aktuell, ne?
Ja, das,
Wahrscheinlich sogar noch
ja.
aktueller. Also das können wir auch gerne
Ja.
verlinken oder beziehungsweise ich verlinke mal eine Seite zu all Ihren Veröffentlichungen. Dann kann man sich da mal das raussuchen, was für einen am spannendsten ist. Heute geht es ja eben speziell um das Thema, was kann ich überhaupt noch essen? Und zwar, was im Prinzip geht es um diese versteckten Schadstoffe,
Ja,
auch
kann man
versteckte
so sagen.
Zusatzstoffe, die
Ja.
in unserer täglichen Ernährung sind. Und selbst wenn ich denke, ich esse gesund, weil ich frisches Gemüse kaufe, ist das ja immer noch, also ist es immer noch tatsächlich so, dass auch da viele Schadstoffe drin sind. Oder wenn ich mir also die Inhaltsstoffliste angucke, dann stehen da zwar teilweise die Inhaltsstoffe drin, aber viele Zusatzstoffe müssen ja gar nicht erst gekennzeichnet werden. Es gibt Produkte, da müssen überhaupt gar keine Inhaltsstoffe ausgezeichnet werden. Das
Ja.
finde ich bei Alkohol übrigens unheimlich spannend, dass da denke ich mir jedes Mal, wenn ich an so einer Flasche Blue Curaçao vorbeigehe, also was ja so komplett blau gefärbt ist, ich würde schon ganz gerne mal wissen, was da eigentlich alles drin steckt. Aber es muss ja gar nicht ausgezeichnet werden. Und mich würde jetzt so im ersten Schritt interessieren, was sind so Ihrer Erfahrung nach die größten unsichtbaren Gefahren in alltäglichen Lebensmitteln, wo wir sogar vielleicht sogar vermeintlich denken, ach, die sind ja eigentlich ganz gesund.
Naja, das ist sehr umstritten. Das ist das Fleisch. Ich muss sagen, ich habe in Restaurants vor diesem Tiermehlskandal auch ab und zu Fleisch gegessen, wenn ich eingeladen wurde und so. Und das habe ich mir seitdem abgewöhnt. Weil, also, das mit diesem Tiermehlskandal, das war für mich sowas von entsetzlich, dass man, wenn man Fleisch isst, dass man dann Demenz kriegen kann. Wobei ich sage, ich habe auch ein Buch über Demenz geschrieben und mein Vater hat Parkinson gehabt. Ich finde das so eine schreckliche Krankheit. Und dass man durchs Fleischessen sich sowas holen kann. Also das war für mich schon, und vor allem also die Frechheit, dass ich kranke Tiere an andere weiter verfüttere und dann verkaufe. Und wie man mir dann gesagt hat, ich verrate nicht, von wem ich das weiß, der hat gesagt, also das Zeug, was man bei uns nicht losgeworden ist, hat man nach Italien in Touristengebiete verkauft. Also da war ich platt, da ist mir nichts mehr eingefallen.
Können Sie da unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch mal kurz mitnehmen? Also wahrscheinlich ist es viel noch präsent, aber um was für einen Skandal ging es da genau?
Ja, und zwar, da gab es in Großbritannien Schafe, die an dieser sogenannten an Scrapie erkrankt waren. Und diese Krankheit, ja, und dann konnten sie die Tiere ja nicht mehr verkaufen. Also die, wenn wir die Tiere gesehen haben, die haben nur durch die Gegend geschwankt und also furchtbar, ja, dann hat man diese Schafe da, diese Traberkrankheit heißt ja, da hatten mal zu Tiermehl verarbeitet und hat die Kühen verabreicht. Also reinen Vegetariern.
Ja.
Und das hat dann diese Krankheit hervorgerufen, und man sagt, dass wir die auch einmal bestreiten, noch eine, aber das gehört dazu, wenn man irgendwas anstellt, dass man dann immer sagt, nee, waren wir nicht, das ist ganz was anderes und so. Also, diese Demenzkrankheit, die man dadurch kriegen kann, also ich fand das einfach eine Wahnsinnsfrechheit, dass ich kranke Tiere verkaufe. Dass es Bauern schwer haben und immer schauen müssen, dass sie ihre Sachen verkaufen können und so. Das verstehe ich ja. Aber dass man also bewusst kranke Tiere weiterverkauft und weiterverfüttert, das verstehe ich nicht.
Ja, das ist das, ist das der Skandal? Also ist daraus dann BSE entstanden? Das habe ich
Ja,
jetzt gerade
genau.
nicht ganz verstanden, ne?
Dieser
Genau.
Rinderwahnsinn, ja,
Das,
genau.
genau. Ja, das war ja ganz groß. Und das ist ja im Prinzip auch nur einer der Lebensmittelskandale, der mal öffentlich gemacht worden ist, weil er so groß ist. Es gibt ja im Kleinen sehr viele Lebensmittelskandale, die aber gar nicht so sehr in die Öffentlichkeit reichen, ne?
Ja.
Wie sieht es denn so mit den, also zum einen sagen Sie, es gibt eben diese unsichtbaren Gefahren im Fleisch, einfach
Ja.
aufgrund dessen, weil wir nicht wissen, wie die Tiere gefüttert werden und womit die
Genau.
Tiere gefüttert werden. Das
Ja.
wird ja natürlich nicht ausgezeichnet und
Ja.
es ist ja auch heute so gang und gäbe, dass in der konventionellen Tierproduktion ja auch in der Regel genmanipuliertes Soja verfüttert wird, was ja auch nicht unbedingt auf dem Standardernährungsplan einer Kuh steht beispielsweise. Auch hier genau wissen wir ja gar nicht, was das letztlich macht. Wie sieht's denn so mit, ja, oder haben Sie da noch weitere Ergänzungen zu, was es noch so für weitere unsichtbare Gefahren gibt?
Also bei Fertiggerichten, die vielen Zusatzstoffe, also vielen, manche halten das einfach aus, die sind trotzdem gesund, aber wenn man denkt, dann hat man mit der Verdauung Probleme und so, also diese ganzen Zusatzstoffe, die man da drin hat und nicht beurteilen kann. Und ich muss auch sagen, wenn die angegeben sind, also einmal, bitte, wer weiß, was ist Ascorbinsäure?
Ja.
Vitamin C. Ja, das weiß jetzt niemand. Aber da gibt es so viele. Und ich muss sagen, also um das wirklich lesen zu können und so, ob diese Zusatzstoffe, ob jetzt da was dabei ist, was vielleicht nicht so gut ist, da braucht man fast ein Studium Ökotrophologie, die Lebensmittelwissenschaft, also das, also, und da haben wir ja gerade, das ist aktuell, der Sebastian Wege hat ja da eine Sendung im Fernsehen und der bringt die ganzen Zusatzstoffe und erzählt dann immer grinsend, was, womit man ein Produkt größer, schwerer oder sonst was machen kann, wie man Wasser reinbringt und das wunderbar verkaufen kann. Und also, ich finde die Sendungen ja toll, vor allem, weil ich das nicht esse, was er immer so bringt. Ja. Dann sieht man das nochmal in völliger Ruhe und also mir gefällt halt dieses Grinsen dabei und dieses, wie er das rüberbringt, recht gut, dass er so wie so ein bisschen wie ein Clown und also, aber ich muss auch sagen, ich habe auch ein paar Sendungen von ihm gesehen, wo ich noch überrascht war und manches nicht vermutet habe und so. Und aber ich kann es nur jedem raten, das neben meinem Buch sich anzuschauen, ja. Weil man wirklich also mit den Zusatzstoffen die Tricks der Lebensmittelindustrie, also es ist schon fantastisch. Und es gibt aber auch Firmen, die sich weigern, Zusatzstoffe reinzutun und das auch in der Werbung immer wieder kundtun. Und das sind in meinen Augen die einzigen Fertiggerichte, die man essen kann.
Ja.
Und also das ist das Schöne momentan, ich muss ja das mit dem Buch nicht verzweifeln und so und kann nichts mehr essen und so weiter, sondern es gibt Alternativen und die, ja, nach denen muss man sich halt umschauen und ja, ich meine, wenn man es einfach haben will, kaufe ich halt Bio-Lebensmittel, dann weiß ich, ein Haufen Zusatzstoffe dürfen nicht werden. Tiermehl durfte noch nie verfüttert werden im ökologischen Anbau und oh ja. in der Landwirtschaft. Also es ist und man ist, ich weiß ja noch, wie ich als Kind hat meine Mutter schon immer geschaut, da hat sie damals so die Hausfrauensendung sich immer angehört, jeden Morgen. Und da war das Thema in Südtirol, wie die ihre Äpfel spritzen und so, also 14, 15 Mal. Und das hast dann alle auf der Schale drauf und so.
Ja.
Und das, da war meine Mutter so entsetzt, dass sie geschaut hat, wie sie an andere Produkte rankommt. Und das war vor vielen Jahren schwierig.
Ja,
also dann gab's
stimmt.
Ja, da war das Bio noch nicht so verbreitet und dann war sie in Neubiberg, gab es so einen Ökologiemarkt jede Woche, da war sie immer dort und hat halt geschaut, dass für uns, für meine Schwester und mich und meinen Vater und mich da Lebensmittel herbekommt, die nicht so belastet sind. Und wie gesagt, das war damals deutlich schwieriger als heute, weil kriegt man in jedem Supermarkt Bioprodukte.
Ja.
Und dass sie teurer sind, also ganz ehrlich, ich finde es eine Frechheit, dass die Leute, die umweltbewusst auch, ist ja nicht nur so, dass man sich selber schadet, sondern auch der Umwelt, dass man da die Produkte, dass man die teurer bezahlen muss. Und das könnte man vom Gesetz her durchaus ändern. Und irgendwie interessiert es aber niemand. Ja, nee. Mein, was will es dann machen?
Also was ich schon sehe, ist, dass das immer mehr in den Fokus oder auch in den Mainstream gelangt. Wie Sie gerade sagten, Sebastian Lege hat eben eine Sendung, die aufklärt und wirklich auch regelmäßig ausgespielt wird. Das finde ich total klasse. Und es gibt immer mehr Reportagen, die sich damit beschäftigen, was passiert, wenn ich diese ganzen Zusatzstoffe, vor allem eben diese chemischen Zusatzstoffe zu mir nehme. Und ich, also auch das, also mittlerweile dürfen ja konventionell angebaute Obstsorten bis zu 25 Mal gespritzt werden. Und jüngst ist ja in Deutschland dann auch bei den Landwirten aus, also die Demenz, nee, Parkinson. Ist
Parkinson,
als Berufskrank, genau, Parkinson.
Frankreich, ja.
Und ich meine auch in Deutschland, das hatte mir mein Onkel erzählt, der
Echt?
Imker ist, ja, auch als Berufskrankheit jetzt offiziell anerkannt worden, aufgrund eben der Pestizide, die verwendet werden. Und das sind vielleicht auch so Entwicklungen, wo ich hoffe, dass immer mehr Menschen erkennen, okay, das kann einfach nicht gut sein. Wie gesagt, 18 Kilo chemische Zusatzstoffe im Jahr. Kein Mensch weiß, was das in unserem Körper anrichtet. Und ich finde es eben so schön auch in Ihrem Buch, ne, das ist schon recht deprimierend, was man da so liest, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite gibt es die Alternativen. Also ich habe letztlich die Wahl, wo ich zugreifen möchte. Und ich möchte aber jetzt trotzdem noch mal so erstmal auf die Schattenseite wechseln, sage ich mal. Wie sieht's denn so mit den Tricks der Lebensmittelindustrie aus? Also inwiefern werden Schadstoffe vielleicht sogar verschleiert, beziehungsweise gibt es auch Schad- und Zusatzstoffe, die gar nicht deklariert werden müssen? Da habe ich eigentlich am Anfang schon verraten, dass es sowas gibt. Aber wenn Sie da so ein paar Highlights mal hier rauspicken und mit uns teilen möchten, das fände ich sehr interessant.
Also mit der Gentechnik ist es, das ist ja, darf ja bei uns eigentlich nicht eingesetzt werden, aber dann importieren wir es halt aus anderen Ländern. Ja, das kannst nicht, wie willst du es raufschreiben, dass sowas verwendet, weiß man ja oft gar nicht. Und dann muss ich sagen, 70 Begriffe für Zucker, also da muss ich sagen, bin ich schon erstaunt, dass es gibt und wenn man dann hört, ohne Zucker, zuckerfrei oder kristallzuckerfrei, das bedeutet nur ohne Haushaltszucker, also Saccharose. Und das ist eine Verbindung aus Traubenzucker und Fruchtzucker. Und der, wenn nicht drin ist, dann, aber es gibt Fructose, die auf keinen Fall harmloser ist. Glucose, also was man da alles reintun kann und im Grunde alles ist Zucker und wie ich da gehört habe, dass in Tomatenketchup auch Zucker drin ist, war ich einigermaßen verblüfft und war froh, dass mir der nicht geschmeckt hat. Aber in Konservengemüse tun sie auch Zucker rein und das kannst wunderbar verschleiern und wie ich schon gesagt habe, also eigentlich wenn man nicht so ganz einfach auf Bio-Lebensmittel umsteigen will, dann sollte man Ökotrophologie studieren, um das alles, um da dahinter zu kommen. Also es ist, also man kann immer wieder nur staunen. Und also die Tricks wie es ist, hat der, ich glaube, der Ligi hat das gesagt, mit Zusatzstoffe, legal versteckte Substanzen, also es
Ich habe damals bei einem Marktforscher gearbeitet und wir haben eine Studie durchgeführt zum Thema, also mit Bäckern und Brotbackmischungen. Und das war für mich das erste Mal so ein Aha-Erlebnis, denn erstens war ich damals noch so naiv und habe gedacht, naja, die Bäcker backen in der Regel alle selbst. Und dann habe ich erfahren, dass sie eben diese Brotbackmischungen nutzen. Und ich habe dann mal auf diese Inhaltsstoffe geschaut, die ellenlang waren, ellenlang. Und bin dann noch mal tiefer reingestiegen und habe dann erfahren, dass in so einer Brotbackmischung durchaus also so viele Zusatzstoffe enthalten sein können, dass sie zwei Tafeln füllen können. Und eine Tafel an Zusatzstoffen, die wird gar nicht erwähnt, weil das eben technische Hilfsstoffe sind oder Zusatzstoffe, wo man dann eben sagt, dass sie bei dem Backprozess verschwinden,
Ja,
deswegen auch nicht deklariert werden müssen.
die technologische Wirkung ist es.
Ja, und das war für mich so das Aha-Erlebnis, weil ich vorher da einfach total naiv dran gegangen bin. Wo ich dann, also das war so für mich der Zeitpunkt, wo ich genauer hingeguckt habe, weil ich das einfach nicht fassen konnte, um ehrlich zu sein.
Ja. Verständlich. Ich verstehe mal vieles nicht.
Und am besten ist es ja im Prinzip, wenn ich auf Lebensmittel zurückgreife, wo ich in der Zutatenliste verstehe, was drin ist. Ne? Dann ist man ja schon mal so ein Teil auf der sicheren Seite, auf jeden Fall.
Ja.
Was mich noch interessieren würde, gibt es solide Studien, die wirklich nachweisen können, dass bestimmte Krankheitsbilder ernährungsbedingt sind und auch ganz klar auf diese Zusatzstoffe in der Nahrung zurückzuführen sind?
Also es gibt, also zum einen, solche Studien müssen ja auch bezahlt werden, die
Ja.
sind ja teuer.
Ja, das ist immer
Und
das Ding.
insofern müssen die wirklich guten Willen sein, die da solche Untersuchungen machen. Es gibt eine zu Phosphat. Eigentlich sollte der Zusatz von Phosphat möglichst gering sein, um ja die Knochenstabilität und so weiter. Und eine amerikanische Studie stellte fest, sportliche Mädchen, die viel Cola tranken, erlitten 5-mal häufiger Knochenbrüche als Mädchen, die lieber Mineralwasser trinken. Auch bei anderen Teenagern, die die sprudelnden Softdrinks bevorzugen, war das Risiko höher, dass man einen Knochenbruch erleidet.
Ja.
Was mich am meisten fasziniert, da gab es eine Studie, ja genau, wie hießen die beiden Forscher? Alberta Velimirov vom Ludwig-Boltzmann-Institut in Österreich und den Risikoforscher Werner Müller, die haben 175 Studien überprüft, in denen konventionelle und Bio-Lebensmittel miteinander verglichen wurden.
Ah, spannend.
Und es kommt immer aufs selbe raus. Bio ist das Beste. Schon allein, weil ich wesentlich weniger Zusatzstoffe verwenden darf. Und ja, und es gibt, soll tatsächlich noch Rindviecher geben, die auf der Weide stehen, gell? Also man glaubt es nicht, aber es gibt. Wobei ich da, wenn man durch Bayern durchfährt und so, sieht man schon viele Weiden noch mit Rindviechern. Und ja, manche Bauern haben dann halt auch Angst, auf Bio umzusteigen, weil es ja da kostet. Man muss die Ställe umbauen und so weiter. Also es ist nicht so ganz einfach. Und ja, da braucht es nicht zu wundern, dass die teurer sind. Aber wie gesagt, da müsste man halt einmal die Mehrwertsteuer runtersetzen oder irgendwas, um die billiger zu machen. Also da gäbe es schon Möglichkeiten.
Ja.
Aber
also
die.
Es ist einfach zum Beispiel, das hatte ich nämlich bei Ihnen auch gelesen, es gibt, also wir haben ja verschiedene Bio-Label und verschiedene Bio-Label, die erlauben unterschiedlich hohe Anzahlen an Zusatzstoffen, aber die liegen bei 20 bis, ich glaube, maximal 55 Zusatzstoffe, die erlaubt sind im Bio-Anbau, beziehungsweise wenn ich auch Bio-Fertiggerichte kaufe. Ne? Das finde ich schon mal wesentlich beruhigender, als zu wissen, okay, es könnten auch 300 Zusatzstoffe drin sein.
Ja.
Und davon ist dann eben auch nur ein Bruchteil deklariert. Ein Großteil machen ja auch Aromastoffe aus. Über 2500 Aromastoffe gibt es, glaube ich, alleine. Und das ist einfach, da weiß ich einfach, okay, wenn ich auf Bio setze, ja, es ist ein bisschen teurer. Demeter hat natürlich nochmal ganz, 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 ganz strenge Vorschriften und Richtlinien. Was ich ja, also Sie haben es jetzt immer wieder erwähnt, die Politik könnte natürlich mehr tun. Wie reagiert die Politik unter anderem zum Beispiel auf ihre Bücher, auf ihre Veröffentlichungen oder auch von ähnlichen Autoren und Autorinnen? Weil das haben wir auch am Anfang gesagt, das Thema Schadstoffe in Lebensmitteln ist mittlerweile im Mainstream-Fernsehen angekommen. Also es läuft auf RTL, es läuft auf ProSieben, es läuft also ich glaube, Lege, der kommt ja immer auf ZDF Neo.
Ja, und ZDF
auch,
ist auch immer wieder
gut. Und ich glaube auch auf Sat.1. Also ne, es rückt immer mehr in den öffentlichen Fokus. Aber Haben Sie das Gefühl, und Sie arbeiten ja jetzt wirklich schon sehr lange in diesem Bereich, haben Sie das Gefühl, dass Sie damit auch die Politik ein wenig beeinflussen können? Zumindest was die bestimmte. Nein, okay. Das ist jetzt sehr deprimierend.
Ja, also, ich meine, Sie sagen ja, Sie, gut, es gibt ja zurzeit wirklich leider andere Probleme. Ich habe es ja schon gesagt, das ist das, wo ich mir von vornherein keine Chancen ausgemalt habe, da was tun zu können. Und also das Problem haben wir, und also der Özdemir war nicht schlecht, und der hat auch versucht, da mit Bio was zu machen. Aber schauen wir mal, was da jetzt nachkommt. Und also
das, was ich ja immer gerne propagiere, ist ja, dass wir als Verbraucher und Verbraucherinnen wahnsinnig viel Macht haben. Und Sie haben ja auch schon gesagt, also vor Jahrzehnten und auch vor 10 Jahren noch, sah das ja im Supermarkt ganz anders aus. Und es gibt ja heute so viele Bioprodukte, auch in den Discountern, nicht weil die Discounter das so toll finden, sondern weil wir Verbraucher und Verbraucherinnen danach ja auch fragen. Also die Nachfrage ist ja da und die Nachfrage steigt. Jetzt war es, glaube ich, zwischendurch auch mal so, gerade in den Krisenzeiten, wo dann auch die Nachfrage wieder zurückgeht. Aber tendenziell ist es ja so, dass die Nachfrage nach Bioprodukten steigt und somit für alle Seiten ein Anreiz geschaffen wird, dass mehr Bioprodukte auch produziert werden. Also bei den Landwirten steigt der Anreiz, weil das erstens eben, die Bioprodukte sind einfach teurer. Aber
auch in der Erzeugung, ja.
Auch in der Erzeugung definitiv. Und das ist ja, sind ja auch, oder immer mehr Menschen sind ja auch gewillt, das zu bezahlen, weil letztlich darf ich mir ja die Frage stellen, irgendwann bezahle ich das vielleicht auch mit meiner Gesundheit?
Ja.
Weil ich will nicht wissen, also ich muss das nochmal sagen, mich schockiert diese Zahl einfach so unglaublich, dass ich 18 Kilo chemische Zusatzstoffe zu mir nehme. Und das ist ja noch nicht mal das Mikroplastik mit eingerechnet, was ich dann auch noch zu mir nehme. Und irgendwas wird es mit Sicherheit machen. Man kann ja überhaupt gar nicht, auch wenn die Zusatzstoffe natürlich immer getestet werden, bevor sie auf den Markt gebracht werden, aber die ganzen Wechselwirkungen, die kann ich ja gar nicht untersuchen. Also man weiß es gar nicht.
Und das ist unmöglich, da wird man immer fertig.
Ja, ganz genau. Und da finde ich es ist einfach eine schöne Entwicklung, auch wenn sie sehr langsam vonstatten geht, dass es dann doch immer mehr nachgefragt wird.
Es gibt auch in Indien ein Bundesland, das komplett auf ökologischen Landbau umgestellt hat. Da staune ich immer wieder.
Und das wurde aber natürlich auch von der Politik gefördert. Das ist so ein Positivbeispiel gewesen, was ich sehr, sehr inspirierend fand. Ich möchte jetzt super gerne mal so eine Brücke schlagen zu den Wildpflanzen. Damit kennen Sie sich ja auch bestens aus. Und ich propagiere ja so gerne, also ich stehe einfach für die Wildpflanzen ein. Ich versuche mit Hilfe des Podcasts unter anderem Werbung, kostenfreie Werbung für Gänseblümchen, Brennnessel und Co. zu machen. Und was ich an Wildpflanzen einfach so toll finde, ist, dass sie lebendig, unverändert sind. Sie sind nahrhaft. Da sind einfach wahnsinnig viele gute Inhaltsstoffe drin. Man muss sich natürlich nichts vormachen. Es gibt ja auch die Umweltgifte, die über die Luft übertragen werden. Also so komplett schadstofffreie Pflanzen werden wir wahrscheinlich nirgendwo mehr finden. Aber
Leider war.
Trotzdem, welche Rolle spielen aus Ihrer Sicht Wildpflanzen als schadstoffarme Alternative zu konventionell erzeugten Lebensmitteln?
Welche, wenn es wild sind, werden sie nicht gespritzt. Das heißt, man spart sich schon mal die Pestizide. Und wie gesagt, mit Pestiziden, da habe ich ja schon in frühester Jugend angefangen. Also, wenn man sich die ersparen kann, wenn ich jetzt nur an diese gegenwärtige Debatte mit Glyphosat denke, ich habe gestern wieder vom Umweltinstitut München, da ja, haben sie die versuchen, dass das nicht weiter verwendet werden darf. Aber gut, also wäre mir auch recht, aber es gibt einen Haufen anderen Pestizide. Also ich weiß nicht, ob die alle schlimmer, besser oder sonst was sind. Also die Biobauern beweisen ja, es geht ohne. Es ist aufwendiger, genauso wie ich am Anfang diese Chironomiden erwähnt habe. Sicher ist es aufwendiger, diese Viecher zu züchten und dann die Larven da in diese Weiher zu bringen. Aber was mache ich, wenn ich da Pestizide drüber kipp? Gut, ich habe momentan so ein paar Stechmücken weniger. Die Viecher sind da leider Gottes raffiniert genug, um sich nicht, um nicht auszusterben. Ja. Aber das Ergebnis ist ein Fischsterben, weil auch die vertragen das Zeug nicht.
Ja.
Und also mit diesen Chironomiden wäre es in meinen Augen machbar, dass sie gegen diese Viecher ankommen. Und gerade das liegt mir so am Herzen, weil wenn ich allein an den Ton denke, dieses dann wird's mir, brauche ich gar nicht nachdenken, wird's mir gleich schlecht. Also diese Viecher sind einfach furchtbar. Ja. Und wenn man die zurückdrängen könnte mit Hilfe der Chironomiden, fände ich das eine tolle Sache. Aber da bräuchte man halt vielleicht einmal einen Biologen dazu, der sich auskennt, ob es überhaupt noch welche gibt. Weil man hat ja keine Stelle bekommen, wenn man sich mit Artenschutz recht gut ausgekannt hat. Das war, und da gab es dann immer weniger. Und ja, ich habe halt damals das Glück gehabt in der Diplomarbeit, habe das am Wasserwirtschaftsamt gemacht. Und da gab es dann in der Zoologischen Staatssammlung einen Spezialisten auf diesem Gebiet. Und dadurch konnte ich auf diesem Gebiet arbeiten. Aber es ist wirklich schwierig. Und Artenschutz, ja, die Menschen verstehen es nicht. Wenn ich habe auch ein Buch über den Regenwald geschrieben. Nicht das tausendste zum tausendsten Mal erwähnt, dass unser Klima davon abhängt. Das sollte sich jetzt wirklich rumgesprochen haben. Ich habe halt gebracht, welche Wildpflanzen es dort gibt. Und wenn man Regenwald vernicht man auch diese Pflanzen. Sind unwiderruflich verloren. Und was man damit für Krankheiten heilen kann, also in meinem Buch, wie gesagt, Apotheke Regenwald, bringe ich die ganzen, sehr viele Pflanzen aus dem Regenwald, mit denen man diverse Krankheiten heilen kann. Und das geht uns dann verloren. Und Artenschutz ist wichtig. Und ich denke mir immer mehr bei uns, wir haben eine Eigentumswohnung und da wird jeden Montag dann der Rasen gekürzt und so, dass man schönen kurzen Rasen hat und so. Und ich erinnere mich auch noch als Kind, da habe ich mich auch geärgert, da habe ich nämlich auch geholfen, habe auch den Rasen gemäht und ich musste hinter den Johannisbeersträuchern auch noch mähen. Das Ergebnis waren völlig zerkratzte Beine im Sommer. Ja. Und wenn man das stehen hätte lassen, ja, wunderbar für den Artenschutz.
Ja.
Und auch hier, dass man sich, wenn man sich's leichter macht, kann man schon einen Artenschutz machen. Und das will mir einfach nicht in den Kopf. Wenn man bei uns da auch im Garten, also ich bin sicher, man könnte die Zeit, die der damit zubringt, den Rasen zu schneiden, halbieren, wenn man so bestimmte Bereiche stehen lassen würde und da vielleicht ein paar schöne Blütenpflanzen damit erzeugt, Schmetterlinge herkriegt. Ich mag Schmetterlinge so gern. Weil gut, es gibt da Ausnahmen. Also ich habe mal eine Kohl-Weißlings-Plage miterlebt. Also, aber die Mischung ist einfach das Beste und man kann sich's einfach leichter machen und dabei noch die Umwelt schützen und das verstehe ich nicht. Warum. Aber gut, ich habe das studiert und da lernt man halt sowas und
Das ist halt eben nicht immer so im öffentlichen Fokus, ne? Und auch
Ja.
nicht so in der Wichtigkeit des
Ja.
Alltags. Da habe ich heute auch noch mit meiner Hebamme drüber gesprochen, die auch ganz interessiert ist an Wildpflanzen. Aber es ist ja eben auch, man darf ja auch so ein bisschen Zeit dann mitbringen, ne? Man darf Zeit mitbringen, sich darüber zu informieren. Man darf Zeit mitbringen, sich vielleicht auch ernährungstechnisch umzustellen. Was bei
Ja.
mir einfach oder bei mir waren die Wildpflanzen wirklich so der ausschlaggebende Punkt. Ich hatte mich vorher schon viel mit Ernährung beschäftigt. Und für mich waren dann letztlich aber wirklich die Wildpflanzen der ausschlaggebende Punkt, dass ich mich hinterfragt habe, okay, es gibt auf der einen Seite in der Natur wirklich lebendige Nahrung. Und dann gehe ich aber im Supermarkt hin und kaufe vielleicht das hochindustriell verarbeitete Produkt. Ich kann mich nicht davon freisprechen, dass ich zwischendurch auch Fertigpizza kaufe. Ja, also ich bin auch manchmal faul, was das Kochen angeht. Aber das ist einfach die Ausnahme. Und mich haben die Wildpflanzen wirklich dazu gebracht, dass ich mehr darauf achte, unverarbeitete Lebensmittel zu kaufen. Da laufe ich schon mal nicht mehr so groß, also so sehr, oder da ist einfach das Risiko, dass so unfassbar viele Zusatzstoffe da drin enthalten sind, sehr gering. Und ja, da waren irgendwie für mich so die Wildpflanzen das Tor dazu, dass ich dann wirklich auch in meiner Ernährung hingegangen bin und auch mehr auf Bioprodukte umgestiegen bin und auf eben mehr unverarbeitete Lebensmittel. Was ich ja bei den Wildpflanzen auch noch sehr schön finde, ist, es gibt ja auch Wildpflanzen, die unseren Körper gezielt vor Schadstoffen schützen können, beziehungsweise Schadstoffe ja auch wieder ausleiten können. Also aus Ihrer Sicht, wie können wir über die Ernährung zum Beispiel mit bitterstoffreichen Wildpflanzen, es sind ja auch vor allem nur noch Wildpflanzen bitterstoffreich, was wir im Supermarkt bekommen, ja kaum noch, gezielt auch unseren Körper vor Schadstoffen vielleicht schützen oder dafür sorgen, dass diese wieder ausgeleitet werden. Das ist natürlich ein riesengroßes Thema, aber wenn Sie da vielleicht ganz kurz was zu sagen könnten.
Also Pflanzen, die Bitterstoffe enthalten, die fördern halt unsere Verdauung. Und das ist für manche wichtig. Also wie viele leiden denn unter Blähungen oder sonst was? Und da sind halt die Bitterstoffe ganz gut dafür. Aber es ist wirklich eine Wissenschaft für sich.
Wir kommen jetzt so langsam
Ja.
zum Ende. Wie sehen Sie denn die Zukunft? Also, wir haben jetzt sehr viel über Schadstoffe gesprochen, die
Ja.
unseren Körper belasten. Wir wissen oft gar nicht, was für Schadstoffe überhaupt in unserer
Ja.
Nahrung enthalten sind. Was können wir ganz einfach tun? Abgesehen natürlich davon, das propagiere ich ja gerne, mehr Wildpflanzen in die Ernährung zu mischen. Aber
Ja.
was können wir einfach tun, um präventiv dagegen vorzugehen und vielleicht auch mit unserem Kaufverhalten dann doch die Politik auch zu beeinflussen oder zumindest die Lebensmittelindustrie?
Ja, also wie gesagt, also mit Bio-Lebensmitteln ist man da auf der sicheren Seite.
Ja.
Dann gibt es auch Fertiggerichte, die auf Zusatzstoffe verzichten, werden auch beworben im Fernsehen. Und weiß nicht, ob das also eine Firma speziell, also gut, die Bio-Firmen, die Fertiggerichte anbieten, und dann gibt es eben noch andere Firma, mir fällt der Name leider Gottes gerade nicht ein, die keine Zusatzstoffe in ihren Lebensmitteln haben wollen.
Ja.
Und da ist generell so, dass man halt schauen muss, wenn man halt einkauft, wie viele Zusatzstoffe sind da drauf und kann ich die verstehen, was das ist. Und dann muss ich halt schauen, dass ich da nur die Produkte kaufe, wo da wenig drin ist davon.
Ja.
Es gibt welche. Es gibt immer wieder Firmen, die sagen, also da mache ich nicht mit.
Ja.
Und das ist genauso wie mit Naturheilmitteln und ja, Wildpflanzen. Ja, weil bei Wildpflanzen muss man natürlich schon sagen, die Leute, also die die Kurse an der Volkshochschule da mitgemacht haben. Also das waren, Pflanzen können schon auch giftig sein. Also insofern sollte man sich schon informieren vorher, bevor man die nimmt und isst.
Auf jeden Fall. Das predige ich auch in jeder Kräuterwanderung und in jedem Kräuterworkshop und auch in meinen Kursen, dass man natürlich bei Wildpflanzen nur das sammelt, was man wirklich auch hundertprozentig sicher erkennt.
Ja.
Ich glaube, das ist einfach ein schöner Weg, um selbst auch zu spüren, wie gut es tut, wenn man halt echte, lebendige Nahrung zu sich nimmt und nicht immer dieses hochindustriell verarbeitete.
Ja.
Und auch sich mehr Bio selber gönnt und vielleicht dann einfach ein bisschen weniger von dem einen kauft und dafür mehr von dem Bio, auch wenn es ein bisschen kostspieliger ist. Ich kann es auch verstehen, dass eine vierköpfige Familie zum Beispiel nicht jede Woche in den Bio-Supermarkt fahren kann. Aber dass man das vielleicht einfach immer mehr so ein bisschen integriert. Und bei den Wildpflanzen finde ich ja auch einfach so schön, man lernt, dass man so viele Sachen ja auch doch selber machen kann. Vielleicht, dass man einfach anfängt, so das ein oder andere umzustellen. Nicht alles auf einmal, sondern so Schritt für Schritt. Und letztlich bekommt man eine bessere Gesundheit wahrscheinlich geschenkt. Und das ist ja einfach das Wertvollste, was wir haben.
Ja.
Und in dem Sinne,
absolut.
Ja, danke ich Ihnen einfach ganz herzlich für Ihre unermüdliche Arbeit, die Sie seit Jahrzehnten leisten. Und ich bin mir sicher, auch wenn Sie die Frage gerade mit Nein beantwortet haben, dass bestimmt doch vielleicht das ein oder andere auch in der Politik angekommen ist. Und mit Sicherheit bei uns Verbrauchern und Verbraucherinnen. Und dass ihr Tun und ihr Handeln vor allem viele Menschen inspiriert, umzudenken. Und ja, das finde ich einfach ganz toll an Ihrer Arbeit. Das Buch, Was kann ich überhaupt noch essen? Das werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Und wie gesagt, auch die Seite, wo Ihre ganzen Bücher veröffentlicht sind. Da kann man mal schauen, wie breit sie aufgestellt sind und was für einen Wissensschatz sie in sich tragen, den sie Gott sei Dank in Form von Büchern und Artikeln auch mit anderen teilen. Genau, und ich hoffe, dass es natürlich auch euch gefallen hat, also dass die jetzt bis jetzt hier zugehört hat, einiges mitnehmen konnte, vielleicht demnächst auch mit einem etwas anderen Blick durch den Supermarkt läuft und vielleicht dann doch mal denkt, ach, bevor ich den konventionellen Spinat kaufe, der vielleicht gespritzt ist, ich lieber die Brennnessel als Spinat nutze oder den Girsch. Das wäre ja so mein Wunsch. Und genau, wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch sehr auf deine Bewertung bei den gängigen Podcast-Portalen. Und wie gesagt, mehr zu Dr. Andrea Flemmer in den Shownotes und bei uns auf dem Blog Luna Herbs. Frau Dr. Flemmer, ganz, ganz herzlichen Dank nochmal für Ihre Zeit.
Bitte sehr gerne.
Und dass Sie Ihr Wissen heute mit uns so großzügig geteilt haben. Alles Gute für Sie weiterhin und wir freuen uns auf die nächsten 40 Bücher von Ihnen.
Ja, wenn es 50 werden würden, das wäre.
Da sind Sie ja schon fast dran. Gut, alles Liebe für Sie.
Dankeschön, für Sie auch.
Danke.
Hat dir die Folge gefallen und möchtest du mit uns gemeinsam das Wildkräuterwissen weiter wachsen lassen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung auf den gängigen Podcast-Portalen. Empfehle uns weiter und tippe auch gerne auf den Folgen-Button, damit du keine neue Folge verpasst. Immer auf dem Laufenden bist du mit dem Luna Herbs Newsletter. Hier bekommst du exklusive Downloads, Specials nur für AbonnentInnen, ungewöhnliche Rezepte und noch mehr geballtes Kräuterwissen zum Nachlesen. Alle Infos hierzu findest du in den Shownotes. Und alles über uns versammelt die Webseite www.lunaherbs.de.